Wir kommen jetzt zu, aus meiner Sicht, dem schwierigsten Problem beim Schreiben, aber das kann jeder anders sehen, wie überhaupt alles, was ich jetzt sage oder was Doris sagt oder was dann Jörg sagt, natürlich von euch ganz anders gesehen werden kann. Also wir verkünden hier keine Weisheiten und Wahrheiten, sondern ja, Eindrücke und Bemerkungen, die wir im Laufe von Jahren über Schreiben gesammelt haben. Und wir kommen zu der Abteilung, wie schreibe ich über Personen? Wenn ich mal persönlich werden darf, wenn ich über Personen schreibe, sieht das immer so aus, ich schreibe irgendwas hin und streiche es dann eigentlich alles wieder, weil mir die gesamte Sprache zum Beschreiben von Personen so verbraucht und gebraucht erscheint, dass ich dann beim Redigieren immer eigentlich alles wegstreiche. Gut, das liegt natürlich auch daran, dass ich weitgehend journalistische Texte geschrieben habe bisher. Aber vielleicht kann Doris ja zu diesem Thema, wie schreibt man eigentlich über Personen, ohne dass man das Gefühl hat, es ist eine verbrauchte Sprache, die ich benutze, gleich nachdem Elke gelesen hat. Und Elke, ich möchte dich bitten, zunächst mal nur die ersten beiden Absätze zu lesen, also 2a und 2b. Für die, die das mitverfolgen wollen, ist das jetzt eine neue Kachel, nämlich die Kachel, wo Personen steht. Und dort geht es jetzt um die Absätze 2a und 2b. Elke, bitte lies sie doch mal vor.
Ich sehe das rundliche Gesicht von Alex. Obwohl er bereits 16 Jahre ist, hat er immer noch kleine Grübchen, wenn er lacht. Die mag ich. Es ist nicht das Einzige, das ich an ihm mag. Ich bemerke, dass ich leise vor mich hinsinge. Only You von Yasuo. Hoffentlich bemerken Paula und Mirjam nichts. Sie können Alex nicht leiden. Er ist ihnen zu versnobbt. Ich zucke zusammen. War das da hinten nicht seine Stimme? Ich würde sie aus Millionen von Stimmen erkennen. Diese Stimme, die sich nicht entscheiden kann, ob sie kindlich hoch oder männlich tief klingen soll. Mit dem merkwürdigen Singsang und dem rollenden R. Ich muss ihn unbedingt fragen, woher er das hat.
Danke, Elke. Du schreibst dich nur schön, du kannst auch wunderbar vortragen. Ihr habt schon gemerkt, das ist ein Text aus der Abteilung Mein erster Schwarm.
Genau.
Und was mich daran begeistert hat, was ich daran schön fand, dass du eben nicht mit den üblichen Beschreibungsklischees, Attributen, Adjektiven hantierst, sondern sehr vorsichtig, aber sehr originell mit Details umgehst, zum Beispiel das kleine Grübchen. Auch dieses, er ist ihnen zu versnobbt, also ein Wort sozusagen aus der Perspektive deiner Freundinnen, fand ich sehr schön, weil ich mir sofort darunter was vorstellen konnte. Obwohl ich glaube, dass das Wort versnobbt mit B statt mit Doppel-P geschrieben wird, aber das ist nur eine Kleinigkeit.
Oh, pardon.
So, und dann diese Stimme, die sich nicht entscheiden kann, ob sie kindlich hoch oder männlich tief klingen soll, finde ich auch als Personenbeschreibung. Also ich stelle mir da einen 15-, 16-Jährigen, der im Stimmbruch ist oder ja, so, seine ganze Unsicherheit, die du aber nicht, du sagst nicht, er ist ein unsicherer junger Mann.
Ja, das wollte ich vermeiden.
Ja, das wäre mir eingefallen, dann hätte ich es weggestrichen. Du findest aber einen anderen Weg. Also großen Respekt für, sag mal, dieses kleine Kunstwerk. Doris, dieses Problem Personenbeschreibung, wie löst du das in deinen Texten?
Also erstmal wirklich sehr schön, was du da gemacht hast, Elke, dass du dich wieder auf die verschiedenen Sinneseindrücke konzentriert hast, was du siehst und was du hörst in der Beschreibung von Alex. und eben nicht in allgemeine Adjektive dich flüchtest. Es gibt verschiedene Traditionen in der Personenbeschreibung. Manche großen Schriftstellerinnen lassen alles komplett weg und beschreiben es nur über Aktionen, wie Personen so sind. Also zum Beispiel Raymond Carver macht das so. Oder auch sehr stark Alice Munro macht es so, dass sie sehr über Dialoge und Aktionen Menschen beschreibt. Und dann gibt es natürlich Autoren wie Balzac, der sehr, sehr genau eine Physiognomie beschreibt. Oder ja, die großen Franzosen, aber auch die Russen haben das sehr, sehr genau gemacht. Tschechow, der bis ins Detail Menschen beschrieben hat, ihr Äußeres beschrieben hat. Also da gibt es verschiedene Wege, daran zu gehen, aber ich finde das jetzt hier auch wirklich sehr gelungen, was du gemacht hast, dass du über diese verschiedenen Sinneseindrücke versucht hast, diese Person näher heranzuholen. Und das Gefährliche, was du gerade beschrieben hast, Port, ist, dass man so ja 0815 Adjektive auf Lager hat, die einem dann aber hoffentlich auch nicht gefallen und man sie wieder wegstreicht. Das ist aber oft die große Schwierigkeit beim Schreiben, wirklich so genau zu werden und so genau hinzuhören, zu lauschen und auch zu schauen und zu riechen, wenn man so eine Person beschreibt, vor allem dann, wenn sie einem unbekannt ist, wenn sie fiktiv ist, wenn man sie erst erfinden muss. Und da ist man dann oft auch ein bisschen faul und rettet sich eben in Adjektive, die nicht viel aussagen. Und das macht auch die Arbeit am Schreiben aus. Also immer wieder diese Genauigkeit, Genauigkeit, Genauigkeit. Ja.
Also ich muss sagen, ich versuche das immer zu vermeiden. Gerade wenn ich über Gefühle schreibe, und Gefühle spielen bei mir immer eine wichtige Rolle. Und das sollte nicht kitschig klingen oder irgendwie, sondern ich versuche auch immer, ja, Wörter dafür zu finden, nicht ich fühle mich traurig oder er fühlt sich traurig, er ist traurig, wie auch immer, er ist fröhlich, sondern was macht er? Ich lehne mich zurück, mache die Augen zu und spüre auch in mich rein, wie war das bei mir, was mache ich, was macht er? Und dann kommt dann schon ein Bild und ich bin da drin in dem Raum.
Sehr schön beschrieben. Wir sind immer noch beim Thema, wie schreibt man originell und so, dass es sinnlich ist über Personen. Und da möchte ich jetzt Nora bitten, den Text, die beiden Absätze über ihre Oma vorzulesen.
Meine Mutter mochte meine Oma nicht. Sie versuchte das zu verstecken, zwar schlecht, weil sogar ich merkte, dass die Stimme zu den Worten nicht passte, und sich etwas Unschönes ausbreitete. Wenn meine Mutter im akuten Streit mit meinem Vater war, war sie oft abfällig und beleidigend. Und diese Stimmungen breiteten sich in den Fluren zwischen den Zimmern unserer Familie und den Zimmern von Maminka und meinem Onkel. Deren waren die Glückszimmer, in der ich mich gerne aufhielte. Es gab dort Wärme und Ruhe. Und Gelächter. Ich wurde gesehen. Man spielte mit mir, strich mir übers Haar und umarmte mich. Erklärte mir Sachen, erzählte mir Märchen und Geschichten, zeigte mir, wie ich Buchstaben schreiben kann und machte Witze mit mir. Meine Maminka kümmerte sich tagsüber um mich, während die Eltern arbeiten gingen.
Ja, danke Nora. Hier muss ich mal jetzt zu einem Superlativ greifen, weil ich kann mich nicht erinnern, einen so mutigen Text über die eigene Mutter gelesen zu haben. Denn es ist in Wahrheit ja kein Text über deine Oma, sondern über deine Mutter. Indem du die Oma beschreibst und was sie auszeichnet, sagst du einfach eigentlich, das ist jetzt meine Interpretation, du kannst mir gerne widersprechen, ich mochte meine Mutter nicht. Du fängst an mit dem Satz, meine Mutter mochte meine Oma nicht. Aber am Ende der beiden Absätze bleibt bei mir der Satz hängen, den du nicht schreibst, aber den du sozusagen in meinem Hirn erzeugst. Ich mochte meine Mutter nicht. Gehe ich da zu weit?
Nein, das war tatsächlich so bis vor ein paar Jahren. wir hatten einfach eine sehr schwierige Beziehung. Und ich glaube, das ist jetzt der Versuch, mich damit zu versöhnen, indem ich aber alle Gefühle aufschreibe, die ich mir nicht erlaubte, so frei zu fühlen. Und ich habe sogar, also das ist der erste Text, ich wollte noch im April bei eurem ersten Aufruf teilnehmen, aber ich war nicht so weit. Und das war dann vor 2 Wochen quasi.
Ja. Doris, wie siehst du den Text?
Ja, ich finde es auch erstaunlich, was du da machst und sehr, sehr raffiniert. Vielleicht ist dir diese Raffinesse beim Schreiben gar nicht bewusst gewesen oder ziemlich sicher so gar nicht, dass du über das Vertauschen der Rollen eben über deine Mutter schreibst, also das, was Kurt gerade gesagt hat. Darüber, dass du dieses Glückszimmer beschreibst, was da passiert, beschreibst du eben genauso das Unglückszimmer, also das andere, die Mutter. Und das ist hochliterarisch, was du da machst. Und du sagst, du wärst nicht bereit gewesen oder noch nicht weit genug gewesen das erste Mal. Das wage ich zu bezweifeln. Und ich bin nicht so sicher, ob dir selbst klar ist, wie mutig auf der einen Seite das ist, was du da geschrieben hast, und gleichzeitig aber auch, wie sehr wir LeserInnen und wenn wir es hören, den Text auch abstrahieren von dir als Person. Also dass es doch bereits auch schon eine große Distanz gibt zwischen dem Text und dir als Urheberin. Verstehst du, was ich meine?
Nee, das verstehe ich nicht. Also,
okay, ja, wenn man über seine Mutter schreibt, dann hat man das Gefühl, oh mein Gott, das ist jetzt wirklich so privat und das geht zu weit und das geht mir so nah.
Ja.
Richtig? Und deshalb ist es so schwierig, auch über die eigene Mutter zu schreiben. Aber so wie du das gemacht hast, ist es nicht mehr nur deine Mutter, sondern es ist unser aller Mutter. Bestimmt in bestimmten Aspekten finden wir da auch unsere Mutter wieder. Und das ist dann Literatur, weil du damit sehr universell wirst. Du hast über die Mutter im Allgemeinen geschrieben, weil du ganz genau über deine Mutter geschrieben hast, deine Großmutter geschrieben hast. Und damit rückt es von dir ab und ist nicht mehr ein privates aus dem Nebkästchen plaudern, sondern es ist was ganz anderes. Es hat eine große Universalität. Und das trifft uns, weil wir uns, glaube ich, alle an Momente erinnern, wo wir unsere eigene Mutter nicht leiden konnten und wo wir uns woanders wohler gefühlt haben.
Glückwunsch auch zu dem Begriff Glückszimmer. Also das ist eine wunderbare Verdichtung, die eigentlich, weil da muss es ja auch die anderen Zimmer geben, die Unglückszimmer. So, und du hast quasi offenbar in einer Wohnung gelebt, wo es Unglückszimmer und Glückszimmer gab. Und dieser Satz, ich wurde gesehen, man spielte mit mir, strich mir übers Haar und umarmte mich, als etwas, was du mit deiner Großmutter erlebst, aber offenbar mit deiner Mutter nicht. Da hat Doris vollkommen recht, der ist universell, weil dieses Gefühl kenne ich auch aus meiner Kindheit, wobei ich, wenn ich jetzt ganz privat wäre, ich hatte dann leider nicht die Großmutter, sondern ich hatte nur den Mangel. Und dass Doris das sozusagen auf diese allgemeine Ebene gehoben hat, finde ich, habe ich vorher nicht gesehen, aber genau so ist es. Also man fängt zu, oder nicht man, sondern ich fange sofort an, in deinen Sätzen zu suchen nach Empfindungen, die ich damals hatte. Und es ist also viel mehr als ein Text über deine Mutter und deine Großmutter. Wie sehen das die anderen auf der Bühne hier? Anna?
Ich finde das auch wahnsinnig toll und vor allen Dingen ganz großes Kompliment, weil Deutsch offensichtlich nicht deine Muttersprache ist, sondern wahrscheinlich die Zweitsprache. Und umso erstaunlicher finde ich das, was du hier schaffst, mit den Worten aufzubauen. Wirklich ganz berührend und toll.
Vielen Dank. Ich habe Deutsch als Erwachsene gelernt, nachdem ich 2001 nach Deutschland umgezogen bin.
Dazu noch eine kleine Anmerkung. Wahrscheinlich kannst du aber deshalb auf Wörter kommen wie Glückszimmer. Weil du dann doch eine kleine Distanz vielleicht zu dieser erlernten Sprache hast, die es dir ermöglicht, freier mit ihr umzugehen, weil du nicht so konventionell mit ihr umgehst, wie wenn es deine Muttersprache wäre. Also es ist auch ein großes Kapital, was du da hast.
Danke.
Nora, könntest du den sozusagen Gedankenprozess, wie du auf das Wort Glückszimmer gekommen bist, kannst du den rekonstruieren oder hattest du das Wort plötzlich einfach so?
Das kam einfach so, aber das ist ein Gefühl, das ich hatte. Also ich habe mich nur dort glücklich gefühlt und das andere habe ich ertragen.
Ja, aber das Schöne ist ja, dass es das Wort vorher nicht gab. Also du hast das Wort erfunden, ohne dass es wirkt wie ein erfundenes Wort. Also ich erfinde auch manchmal Wörter, aber da merkt jeder sofort, was das denn für ein blödes Wort ist. Das hat er sich ja ausgedacht. Während Glückszimmer, steht vielleicht dann in 4, 5 Jahren im Duden. Oder welche Karriere dieses Wort auch immer vor sich hat. Also ich danke dir sehr für diesen Text und für die Sprache, die dir da gelungen ist. Jörg, du übernimmst jetzt mal, wenn wir übergehen zu der Frage, wie schreibe ich gut über Geräusche?
Ja, aber ich würde ganz gerne erst noch eine Frage an Doris Dörrie stellen. Wir haben ja jetzt hier verschiedene Elemente, Geschmack, Personen beschreiben, bevor wir jetzt zu den Geräuschen kommen. Mal so eine generelle Frage zum Einsatz von Details. Kurt, du hattest mich ja vorgestellt als ehemaligen Leiter der Deutschen Journalistenschule. Dort haben wir gelernt und ich habe das dann eben auch vertreten. Weniger ist mehr, was jetzt Details anbelangt. Nun ist es ja so, dass Journalismus sich von Literatur unterscheidet oder unterscheiden sollte. Doris Dörrie, was stimmt? Ist weniger mehr beim Einsatz von Details oder zeichnet sich Literatur oder speziell gute Literatur dadurch aus, dass man eben sehr detailreich beschreibt?
Das kann man so allgemein nicht sagen, aber erstmal geht es darum, diese Welt überhaupt in sich zu finden oder auch zu erfinden. Und dafür brauche ich erstmal sehr viele Details und ich brauche vor allem meine 5 Sinne. Also das, was wir hier machen und was Kurt auch so schön eingeteilt hat in die verschiedenen Rubriken, das ist ja ein Versuch, sich wirklich mit seinen 5 Sinnen einer Welt zu nähern. Ob das jetzt die Welt der Erinnerung ist oder ob das dann in anderen Aufgaben, anderen Texten eine fiktive Welt ist. Der Herangehensweg ist erstmal sehr ähnlich. Und es geht jetzt nicht darum, Fakten zu vermitteln, wie ihr das hoffentlich tut im Journalismus, sondern es geht sehr stark auch darum, herauszufinden, was schlummert denn in der Tiefe meines Texts? Um was geht es mir denn wirklich? Und eben in dem Text von Nora war das jetzt sehr klar und auch sehr ökonomisch vorgegeben. Da geht es um das Verhältnis zur Mutter und das Verhältnis zur Großmutter, um Unglück und Glück in dieser Familie. Das ist ein großes und auch sehr, sehr kompliziertes Thema. Aber erstmal umkreist man bei diesem Schreiben, wie wir es jetzt hier auch als Übung vorgegeben haben und wie ich das auch immer propagiere, kreist man erstmal um diese Welt und versucht sie immer mehr zu illustrieren. Und dafür braucht man auch so viele Details wie möglich. Rausstreichen kann man sie dann immer noch.
Vielen Dank und wir gucken uns jetzt mal die dritte Kachel an. Da geht es um die Geräusche und ich würde die Anke bitten, mal ihren Text oder ihre Texte vorzulesen.
Ja, gerne. Geräusche. Zeitig in der Früh rumpelte unsere Mutter, beim Dachboden beginnend, Stufe um Stufe und Treppenabsatz um Treppenabsatz mit ihrem Putzeimer bis vor unsere dunkelgrüne Kellertür. Die Nachdrücklichkeit, mit der sie das Plastikrund aufsetzte, wenn sie es einige Stufen nach unten versetzte, um die hinter ihr liegenden Stufen zu fädeln, trug auch einen Vorwurf in mein Bett. Die seltenen Gelegenheiten, zu denen ich meiner eigenen Sehnsucht nachgeben durfte und auf meinem schmalen Bett lag, um im Radio mein geliebtes Kriminalhörspiel zu hören, waren heilig. Die Hörspiele trugen mich aus meiner Kammer, unserem Haus und meiner Familie. Und ich verschwand in den Verhörstuben von Kommissaren und Kriminalassistenten, die in Häusern und Wohnungen von Verdächtigen und Zeugen um anschließend mit anzuhören, wie die Mörder oder Mörderinnen ihrer gerechten Strafe zugeführt wurden. Ich lauschte gespannt knarzenden Zimmertüren, Automobilen, die mit lauten Martinshorn durch Straßen sausten, Löffeln, die in Teetassen gegen das Porzellan klopften und laut vor sich hin denkenden Ermittlern. Mein Ohr zur Welt da draußen war ein von meinem Bruder ausrangiertes, altes, kleines Transistorradio, was gerade eben zwischen Bett und Wand passte. Dieser 1,50x2,50 unbeheizte ehemalige Speisekammer war mein Fluchtort, sowie der Ort, aus dem ich mich am intensivsten wegsehnte.
Vielen Dank. Doris, was meinst du auch in dem Sinne, was du vorher gesagt hast, mit allen Sinnen quasi oder mit allen Sinnen zu sehen, zu schreiben oder eben auch die Geräusche quasi so zu benutzen, dass ein Bild entsteht? Ist das in diesen drei Abschnitten gelungen?
Absolut. Und hier kann man aber auch dann, wenn man es nochmal genau sich anschaut, kann man natürlich schon überlegen, ob manche Adjektive unbedingt sein müssen oder nicht. Das, was wir gerade gesagt haben über Details. Zum Beispiel jetzt am Anfang kann man sich nochmal fragen, ist es wichtig, dass die Kellertür dunkelgrün ist oder kann man das dann auch wieder weglassen? Mhm. Das spielt aber erstmal keine Rolle, sondern wichtig ist, dass du beim Schreiben wieder diese Kellertür gesehen hast und auch die Farbe gesehen hast. Das ist wichtig, denn vielleicht ist die Farbe dieser Kellertür der Eingang in eine andere Erinnerung. Also zum Beispiel diese Nachdrücklichkeit, mit der sie den Eimer hinstellt. Mhm. Und das ist dann wieder ganz toll, weil man das auch sofort hört, dieses Hinknallen von diesem Eimer und wie dieses Kind im Bett das hört, weil das Kind im Bett eben nicht die Stufen wischt, sondern da ein Hörspiel hört. Und deshalb wäre ich jetzt gar nicht so streng mit zu vielen Details, überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, es immer auch als Simsalabim zu begreifen für die nächste, fürs nächste Bild und nächste Bild und nächste Bild, das ist erstmal wichtig. Und genauso funktioniert jetzt hier auch der Text, dass es dann im dritten Teil, also in 3c, dazu führt, dass ich wirklich auch mit im Bett liege, unter der Bettdecke liege und diese Hörspielgeräusche mit anhöre. Und das ist der entscheidende Punkt. Ob dann das Transistorradio unbedingt ausrangiert und alt und klein sein muss, egal. Ja. Das ist überhaupt nicht wichtig. Und das kann man wirklich dann so aus dem Handgelenk nochmal redigieren, wenn man will. Mhm. Aber wichtig ist, dieses Transistorradio entdeckt zu haben und es nochmal auch wirklich in der Hand gehabt zu haben, gesehen zu haben und dann zu hören, was da rauskam, nämlich eben dieser Krimi. Und ja, das ist ein wirklich schöner Weg, der hier beschritten wird in den drei Texten bis zu diesem Hörspiel.
Na, ich habe immer ein bisschen Overflow an Adjektiven. Das ist immer so eine kleine Schwäche.
Nein, das ist keine Schwäche. Nein. Ich wäre sehr vorsichtig, hier mit so Begriffen zu hantieren wie stark und schwach und gut und schlecht. Und nein. Es dient erstmal dazu, überhaupt den Text zu finden, die Beschreibung zu finden, die Sinneseindrücke zu finden. Und das funktioniert hier großartig in dem Text.
Dankeschön.